Hi und hallo zu Track 17, der Musikpodcast, Feature 52. Welche Zukunft hat der Musikjournalismus? Nicht hat er eine, sondern welche Zukunft hat er? Zu Gast zum fünften Mal. Wir haben extra nochmal nachgeguckt. Christopher Kollnitz, hi. Schön, dass du wieder da bist.
Hi. Hi, freut mich ebenso.
Früher Kritik, heute Content, weiß ich nicht, zwischen Pleiten, Pech und Playlist, ich weiß nicht, niemand braucht mehr Musikjournalismus, was man nicht alles liest, zu, er muss sich doch einfach nur neu erfinden. Also wir verabschieden jedes Jahr Magazine, monieren Relevanzverluste, stellen immer wieder die Frage, wer soll das eigentlich alles bezahlen? Will das überhaupt noch einer lesen? Will das überhaupt noch einer hören? Was sind denn jetzt die Symptome? Gibt es irgendwelche reinigenden Effekte? Was hat sich wirklich geändert und warum reicht ein gut gemeintes Pivot to Video und alles wird gut, vielleicht doch nicht wirklich aus? Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Hi Christopher, schön, dass du wieder da bist. Du bist unter anderem freier Kulturjournalist und wie erwähnt zum fünften Mal bei uns. 2022 haben wir das erste Mal gesprochen und das hat sich jetzt so ein bisschen zu einer, ja, zu so einem
Tradition.
Ja, genau, Tradition klingt besser als Running Gag. Letztes Jahr haben wir die große Frage gestellt, was ist eigentlich Musik mehr oder weniger? Und jetzt stellen wir eine eigentlich gar nicht wirklich kleinere Frage, nämlich was ist eigentlich Musikjournalismus oder wozu ist eigentlich Musikjournalismus?
Wozu der ganze Quatsch?
Wenn man so richtig möchte, und das sind ja Fragen, die, wenn man danach sucht, ja gefühlt alle 3 Monate irgendwo gestellt werden. Es gibt immer wieder ein Abgesang, es gibt immer wieder ein paar gut gemeinte Vorschläge, wie das Ganze aussehen muss und wie das Ganze nur noch aussehen kann. Und irgendwie haben wir uns gedacht, es ist irgendwie so viel passiert und wir sind ja auch so ein bisschen mittendrin. Man könnte ja vielleicht da auch mal ein Stündchen drüber sprechen.
Oder zwei, direkt aus der betroffenen Perspektive sozusagen, ja.
Falls du das überhaupt so sagen kannst, erinnerst du dich an irgendeinen Text oder irgendein Video in deinem Leben oder sonst irgendwas, was bei dir vielleicht so ein bisschen den Wunsch ausgelöst hat, dich mit Musik oder Kulturjournalismus auch beruflich auseinanderzusetzen?
Auf jeden Fall. Man muss dazu vielleicht sagen, ich bin so ein bisschen in diese Punk- und Hardcore-Geschichte reingewachsen als Teenager. Und da fand man sowieso alles, was irgendwie institutionalisierter Musikjournalismus war, doof sozusagen. Also auch Visions zum Beispiel war viel zu kommerziell. Die Infos hat man sich einfach damals von MP3-Blogs gezogen, beziehungsweise, was weiß ich, Shoutout Last.fm an der Stelle natürlich, war auch ein super Archiv. Das heißt, ich habe mich lange dafür gar nicht interessiert. Es ist witzig für jemanden, der dann irgendwann mal als Redakteur die Specs nach 40 Jahren zu Grabe getragen hat, dass der mal mit 15 oder 16 das erste Mal dieses Magazin angetragen bekommen hat und gesagt hat, nee, das finde ich dumm. Es hat sich dann aber geändert, graduell erst. Ich habe dann aber, glaube ich, vor allem durch bestimmte Sachen nochmal ein ganz neues, einfach, ja, ich habe dann nochmal durch bestimmte Texte vor allem waren es bei mir, nochmal einen ganz neuen Zugang zum Thema Musikjournalismus, aber auch zu der jeweiligen Musik bekommen. Ganz wichtig war für mich Nick Kent, eines der Gründungsmitglieder aus Versehen des Sex Pistols, seiner Darstellung nach zufolge zumindest, Musikjournalist, der damals für den, ich glaube, NME vor allem geschrieben hat und ziemlich wilde Gonzo-mäßigen Geschichten geschrieben hat, unter anderem über irgendwelche Herointrips mit Keith Richards war der andere von den Rolling Stones, ja, ne? Und ein paar von denen wurden mal gesammelt in einem Buch, einer Anthologie namens The Dark Stuff. Und vor allem ein Text hat mich da sehr umgehauen. Es war ein Porträt von Brian Wilson von den Beach Boys. Und ich hatte zuvor immer mal wieder probiert, mich irgendwie mit der mit der Pet Sounds anzufreunden. Und ich habe es immer nicht geschafft und ich wusste nicht, wieso, bis ich tatsächlich dieses Porträt gelesen habe, das in diesem Buch erschien, dessen Titel passenderweise The Dark Stuff war, weil es einfach irgendwie so eine melancholische Tiefe alles hatte und auch vor allem die Figur Brian Wilson da sehr gut eingefangen wurde oder ein mögliches Bild von der Figur Brian Wilson. Der Wahrheitsgehalt des Ganzen weiß ich nicht, aber es hatte eine literarische Qualität und plötzlich habe ich einfach dieses Album danach verstanden und wirklich zu schätzen gelernt. Das war das eine, was so, sagen wir mal, den kulturellen Musikjournalismus anbelangt. Ich bin ja selbst im Laufe meiner Karriere, wenn man sie so nennen mag, eher in die musikwirtschaftliche und kulturpolitische Ebene rübergewechselt. Und da waren Leute für mich ausschlaggebend, wie zum Beispiel Liz Pelly, die ja letztes Jahr, Anfang letzten Jahres noch ein tolles Buch über Spotify veröffentlicht hat. Cherry Hu, die den Newsletter oder die Community Water and Music gegründet hat. Oder Leute wie Tim Ingham, mittlerweile Chefredakteur bei Music Business Worldwide, beziehungsweise früher auch Rolling Stone Kolumnist für Musikindustrie-Themen. Ich kenne wahnsinnig viele, ich könnte wahrscheinlich noch viel mehr nennen, würde ich sagen. Wie sieht's bei dir aus aber?
Also so richtig gibt es nicht den einen Text, bei dem ich gedacht habe, wow, das finde ich so grandios, ich möchte das auch machen. Es gibt eher so zwei verschiedene Bewegungen. Die eine würde ich auch in dieser ganzen Blogzeit sehen. Das heißt, als ich ins Internet gestapft bin und Musik interessiert war und festgestellt habe, dass es viele Seiten im Internet gibt, die vollgeschrieben sind zum Thema Musik von Leuten, die eigentlich nicht dafür bezahlt werden und dann vielleicht auch ein bisschen anders darüber schreiben können. Da war ich total angefixt und habe mir gedacht, okay, es geht hier dann auch um Dinge, die vielleicht mich so ein bisschen mehr interessieren. In den Zeitschriften habe ich dann vielleicht auch mal was gelesen, was ich dann wahnsinnig spannend fand. Also ich weiß, dass ich mir den ersten Musikexpress gekauft habe, als Silent Alarm besprochen wurde, weil das für mich das Gott-Album war, als ich 16 war. Und dementsprechend auch so dann die Verbindung zu dem Magazin so ein bisschen gekommen ist, aber schnell stellt man dann auch fest, es gibt da so eine positiv formuliert Schattenwelt im Internet, in der so viel geschrieben wird und in der Leute sich über Musik austauschen, die vielleicht nicht unbedingt einen journalistischen Anspruch hat, aber die mir einfach sagt, ich möchte mich schriftlich damit auseinandersetzen und dann schreibt man vielleicht so ein bisschen oder auch für sich ganz viel, setzt erste eigene Blogs auf, die natürlich alle schon vom Internet getilgt wurden, weil um Gottes Willen. Aber, und dann war aber irgendwann so der Moment, dass ich sagen würde, und das klingt vielleicht mehr cocky, als es gemeint ist, aber dass dann eben bei der entsprechenden Zeitung ich irgendwann mal einen Text gelesen habe zu einer Rezension, der mir nicht gefallen hat. Und ich dann gedacht habe, nicht ich kann das besser, sondern ich möchte das besser machen, darf ich versuchen, es besser zu machen. Und habe dann dem Magazin geschrieben und dann hieß es so, ja, mach doch. Und dann habe ich da ein paar Texte hingeschickt und seitdem schreibe ich. Also das war ein sehr, so von der Seite kommender Einstieg im Sinne von, dass ich dachte, es gibt doch eigentlich viel mehr dazu zu erzählen, als das, was da jetzt gerade steht. Ich will nichts über irgendwelche Frisuren lesen oder sowas, was da jetzt gerade steht bei dieser Platte, sondern da passiert doch musikalisch so viel. Und hab's dann versucht und es hat dann irgendwie hingehauen und so kam das dann zustande und das seitdem hänge ich da so ein bisschen nebenberuflich fest, sag ich mal, und mach's auch ganz gerne und hab dann aber irgendwann gesagt, so man könnte ja auch mal drüber sprechen und deswegen gibt's das, was wir hier gerade machen, entsprechend seit 9 Jahren. Und das, was wir hier machen, oder falls das hier Musikjournalismus ist, das sollen andere beurteilen. Ich maße mir das nicht an. Wenn man jetzt aber so ein bisschen die Frage stellt, Musikjournalismus nicht nur heute, sondern vielleicht vor 20 Jahren, vor 40 Jahren, was ist eigentlich so die Aufgabe davon? Würdest du sagen, die Antwort hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten? Natürlich kann man so diese ganz klassischen Dinge sagen, wie früher gab es weniger Zugriff auf Musik, Zeitschriften, aber auch Radio haben so ein bisschen die Aufgabe übernommen, überhaupt auch was vorzustellen. Also wenn du nicht irgendeine Zeitung aufschlägst, in den Plattenladen gehst oder mit der Familie vor Top of the Pop sitzt oder sowas oder was auch immer oder das Radio anmachst, dann bekommst du das in dem Sinne ja auch nicht mit. Natürlich wurde auch früher ein bisschen mehr darüber hinaus berichtet, selbstverständlich. Es wurde auch über die Industrie geschrieben, über das Gesellschaftliche, natürlich auch über das Politische. Aber dieses hier ist überhaupt irgendwo etwas und so eine gewisse Funktion, die war ja vielleicht damals noch anders. Wenn du jetzt so diese Frage beantworten müsstest, Aufgabe vor jetzt, vor 20 Jahren, vor 40 Jahren, würde es da überhaupt eine andere Antwort geben als heute zum Beispiel?
Ich habe ja jetzt diesen Begriff des Gatekeepings vorhin sehr bewusst und auch durchaus sehr ironisch verwendet. Ich hasse den. Ich finde, das ist eine mindestens schräge Metapher. Beziehungsweise kann man vielleicht sagen, das würde ich dann schon unterschreiben, dass vor 40, vor 30 Jahren oder sowas zumindest aus Künstlerperspektive Musikjournalismus noch gatekeepen konnte, weil es war das Medium, über das man sich einer breiteren Öffentlichkeit mitteilen konnte, über das die eigene Musik verhandelt wurde vor einem Publikum, das ja auch immer Kundschaft ist. Und insofern konnten Magazine bis mindestens noch in die Nullerjahre, Pitchfork wäre definitiv ein Beispiel, konnten Magazine Bands mehr oder minder die Tür vor der Nase zu knallen, um in dieser Metapher zu bleiben und sie davon abhalten, Publikum zu erreichen. Also wir wissen das auch von Pitchfork. Es gibt Bands, die sagen, unsere Einnahmen sind eingebrochen, nachdem wir eine schlechte Pitchfork-Review bekommen haben. Das stimmt schon, was die publikumsseitige Geschichte anbelangt. Also unsere Funktion als Musikjournalistinnen, die wir sind, allerhöchstens haut diese Metapher allerhöchstens auf der Ebene hin, dass wir Türen aufmachen können und sie gerne aufmachen auch wollen, damit die Leute durchschreiten, um etwas Neues zu entdecken. Es kann aber immer nur bei einer Einladung bleiben und wir können ja den Leuten auch gleichzeitig die Tür nicht vor der Nase zuknallen und sie davon abhalten, irgendwas zu entdecken. Das geht gar nicht mehr. Und ich denke, das war schon immer auf eine gewisse Art und Weise zumindest das, was Musikjournalismus gemacht hat. Vielleicht kann man besser von einer Filterfunktion reden. Oder auch natürlich, der Begriff der Empfehlung ist natürlich auch mittlerweile sehr belegt. Nach 15 Jahren, 20 Jahren, Spotify, Social Media, sonst wie was. Aber natürlich hat das auch immer die Komponente. Und ja, also ja, vielleicht wenn man das Bild des Gatekeepings doch nehmen möchte, dann wirklich Türen in neue Welten aufstoßen. Zumindest was so Dinge anbelangt wie die Kritik oder das Künstlerporträt, was ja aber auch nur zwei Darstellungsformen sind, die es im Musikjournalismus gibt. Es gibt noch viel mehr. Meistens wird aber auch nur über die geredet.
Ja. Du hast ja natürlich zum einen, selbst wenn wir in diesem ganzen darüber hinausgehenden Bleiben, kannst du ja auch Dinge besprechen oder einordnen, die sowieso da sind, die so präsent sind, dass man selbst noch jemand ist, der dem Ganzen vielleicht einen gewissen Kontext geben muss. Ich glaube, nach einer Meinung fragt man irgendwann dann auch nicht mehr, wenn es jetzt was ist, was so groß ist, das ist eh da, dann geht es vielleicht einfach um den Kontext, aber wenn es dann eben etwas gibt, was viel weiter darunter stattfindet, dann ist Empfehlung für mich tatsächlich etwas, was eher positiv besetzt sein sollte. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch nichts davon, eine Platte zu zerreißen, die 30 monatliche HörerInnen irgendwo hat, nur um zu sagen, das finde ich jetzt doof, weil dann ist man selber wichtiger als das, was man da bespricht. Dann finde ich eher die andere Richtung gut. Und auch wenn es schon damals auch immer dieses warum sollte man das hören oder eben auch nicht oder was könnte man noch dazu sagen oder wie würde man das einordnen, dass es dann schon immer auch gab, finde ich aber, dass diese Teilaufgabe heute eigentlich fast gar nicht weniger wichtig ist, weil es gibt natürlich Unmengen an Musik, viel, viel mehr als früher, die produziert wird, die irgendwie aufkommt. Und so viel bleibt ja auf der Strecke und natürlich habe ich so viel direkten Zugriff auf so gut wie alles, wenn man denn möchte. Die Sachen liegen alle auf diesem riesengroßen Tisch. Aber der Trugschluss ist ja, dass man einfach irgendwo hingreifen kann und alles ist irgendwie gleichwertig und hat seine gleiche Chance. Natürlich steuern Plattformen, Sichtbarkeit, Geld sowieso, Algorithmen geben dir das, was du kennst. Die will ja niemand da was wirklich über Musik erzählen. Die wollen ja die Zeit, die du auf ihnen verbringst, irgendwie erhöhen. Und das erreichen sie ja nicht dadurch, dass sie dich fordern oder dir irgendwie was Neues zeigen, sondern eben dich in das einbetten, was du schon kennst. Und wenn wir bei diesem Bild von diesem Tisch bleiben, dann liegen ja sowieso die dann oben, die ohnehin schon Thema sind und oder diejenigen, die sich dann einen monetären Vorteil verschaffen können. Entsprechend könnte man sagen, ist diese Rolle des Filters auf eine Art vielleicht sogar mindestens genauso wichtig jetzt. Nur gleichzeitig ist natürlich auch die andere Rolle viel wichtiger als jetzt, denn es ist so undurchsichtig. Das Ganze drumherum ist so undurchsichtig. Und natürlich kann man dann oft wieder immer lesen, so ja, das wusste man doch schon, aber Leute, die wirklich ernsthaft und gut zu Themen recherchieren, die in das Politische gehen, die in die Industrie gehen, die Dinge zum Thema Streaming oder Wirtschaft überhaupt wirklich mal erzählen oder runterbrechen und einem vermitteln, das ist vielleicht auch wichtiger denn je. Und irgendwo brennt die Welt und keiner verdient mehr irgendwie Geld und MusikerInnen geht's schlecht und Konzerte werden abgesagt und Touren werden abgesagt. Und gleichzeitig gibt es aber auch immer weniger Platz am Tisch für die Leute, die sich das einfach nicht leisten können, sich diesen Platz zu holen. Also dementsprechend könnte man doch fast auch sagen, also würdest du da nicht vielleicht auch sagen, dass es sowas wie die Vorstellungsfunktion, nenne ich es jetzt mal, um nicht das Wort Empfehlung zu benutzen, ist heute oder könnte heute eigentlich nicht sogar noch wichtiger sein, als es vor 20 oder 40 Jahren war?
Ja, schon, natürlich. Also wir leben in einem Zeitalter der Hyperpersonalisierung. Das nimmt gerade noch zu irgendwie, wenn jetzt so ein Dienst wie Spotify sagt, wir werden agentisch. Das heißt, alles wird irgendwie KI gesteuert. Das heißt, alle reden bald mit ihrer präferierten Musikstreaming-App, die natürlich viel mehr ist als eine Musikstreaming-App, wie die Leute mit Siri hätten reden sollen, wenn es nach Apple gegangen wäre. Beziehungsweise, dass man dann wirklich ankommt an einem Punkt, wo Kulturkonsum so funktioniert, wie es damals im Film Her zu sehen war, dann denke ich schon, dass es gut ist, von der Seite, dass irgendwelche Leute von der Seite intervenieren und andere Perspektiven aufzeigen. Das sehe ich nicht nur in Hinsicht auf die reguläre Musikkritik, auf die Vorstellungs-, Empfehlungs-, wie auch immer Funktion, sondern auch insgesamt einfach in den Zeitgeist sich irgendwie ein bisschen einklinken, Dinge einzuordnen, finde ich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Es gibt einen massiven Diskurs, kann man es nicht nennen, aber ein massives Gespräch von Zehntausenden von Stimmen über Kultur jeden Tag so. Aber es gibt kaum jemanden, der sagt, okay, wir schreiben das jetzt alles mal auf oder kaum noch gibt es das. Und ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, weil sonst nur diese ganzen Present Shocks auf uns einprasseln und aber eigentlich niemand mehr wirklich den Überblick bekommt. Und ich denke, guter Musikjournalismus kann über diesen Teil der Popkultur oder Kulturproduktion Überblick schaffen. Und das ist auch dringend notwendig. Ich habe das selber mal gemerkt, als ich mit der Groove, mit dem Magazin Groove, habe ich mal zwei Sonderausgaben, nachdem das Magazin wurde ja 2018 als Printheft eingestellt. Dann haben wir es aber wieder zurückgebracht Anfang 2022 und 2023 mit zwei Sonderausgaben. Und dann diese Ausgaben haben wir chronologisch auf Basis der Online-Berichterstattung erstellt. Und es war irre, zu sehen, was für News irgendwie man irgendwie schon wieder vergessen hatte, wie viele Dinge, Diskussionen um bestimmte Punkte man schon wieder einfach nicht mehr präsent hatte. Und die wurden dann so auf Papier wieder präsent gemacht und auch tatsächlich auf eine, ja, in einer Form, die nochmal nachhaltiger ist als irgendein Instagram-Post zu irgendeiner Sache, der dann halt nach drei Wochen vergessen ist oder dann irgendwie gelöscht wird oder sonst wie was. Es geht bei Musikjournalismus wie in anderen Formen des Journalismus immer auch darum, die Gegenwart zu archivieren, verständlich zu machen und natürlich auch zu kommentieren. Und das ist, denke ich, ein extrem wichtiger Job, auch wenn wir natürlich in einem Bereich sind, der jetzt vielleicht, naja, per se sozial oder politisch betrachtet nicht ganz so wichtig ist, wie viele immer meinen, obwohl man schon sagen muss, er spiegelt das ja alles wieder. Und natürlich nach 10 oder mehr Jahren der Kulturkämpfe muss man natürlich auch sagen, dass es immer Trägermedium ist, Popkultur beziehungsweise auch Musik von eben sozialen und politischen Diskussionen und Ideen. So, und da irgendwie einzuhaken, das finde ich extrem wichtig.
Fehlt dir im Musikjournalismus denn die Musik? Oder würdest du sonst allgemein eher sagen, darüber reden die Leute ja selber dann genug und deshalb brauchen wir das eigentlich gar nicht so viel.
Ich bin natürlich jetzt ein wahnsinniger Spezialfall. Ich kriege in der Woche 500 Promos zugeschickt. Ich bin ständig irgendwo unterwegs und suche mir selber neue Musik. Brauche ich es dann noch, dass die Leute mir irgendwie was empfehlen oder vorschlagen? Vielleicht nicht unbedingt, aber ich suche es auch immer noch. Und da bin ich auch vielleicht ein Spezialfall. Also ich mache es häufig, dass ich, mein Lieblingsmagazin ist Wire, das britische Magazin für all things randständig. Und so mindestens alle zwei Ausgaben oder sowas, wenn mich eine Review überzeugt, kaufe ich das Ding. Ungehört. So. Einfach, weil das für mich eine gewisse Herausforderung darstellt. Und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass es dieses Magazin gibt und es mir immer wieder komplett neue Sachen erschließt. Deswegen, ja klar, das brauche ich. Wie gesagt, denke ich aber auch, dass die Aufgabe sein sollte vom Musikjournalismus heute eben, Dinge hervorzuheben, die sonst untergehen würden. Die Frage ist nur, wie viel Nachfrage gibt es danach von Publikumsseiten? Denn ich spreche, wie gesagt, aus einer sehr spezifischen Perspektive. Gibt es aber genug HörerInnen, die wirklich das wollen? Und ein Blick auf die jüngeren Entwicklungen im Markt sagen uns vielleicht nicht allzu sehr, oder?
Ich muss halt schon sagen, der Original-Pitch zu Track 17 war vertonte Review-Section eines Musikmagazins. Also einfach dieser Part, oder wenn ich zum Beispiel an die Groove denke, oder wenn wir noch ein paar Schriftgrößen kleiner werden wollen in der Debug oder sowas, wo dann auch wirklich mal 40 Reviews auf eine DIN A4-Seite mussten oder so, was ich immer ganz fantastisch fand. Ich dachte, wenn man das quasi als Format hätte zum Anhören, das war so die Grundidee des Podcasts eigentlich. Und wie weit das überhaupt noch relevant ist. Und selbst das hat sich in den letzten 9 Jahren immer wieder geändert. Und deswegen struggle ich da auch häufig mit, auch wenn ich überlege, wenn Melanie und ich hier die uns die Platten überlegen, über die wir hier sprechen, und das schon noch manchmal im Hinterkopf war, wenn diese Platte jetzt irgendwie kein Thema mitbringt, sondern wirklich nur in Anführungszeichen über die Musik kommt, dass ich schon dann manchmal hinterfrage, kann ich das jetzt überhaupt mitnehmen, weil worüber reden wir dann jetzt hier eigentlich? Weil dann schon ja auch häufig bei den Dingen, die dann besprochen werden, muss das Ganze immer noch irgendein Thema mitbringen, was auch immer es ist, und das ist auch gar nicht negativ gemeint in dem Sinne, aber gibt es überhaupt noch diesen Ort für Dinge, die nur Musik sind in Anführungszeichen, und ist das nicht vielleicht auch super privilegiert, so zu denken, weil wir müssen jetzt eigentlich auch mal über ganz andere Dinge sprechen und wir sollten vielleicht auch mal die Leute nach vorne holen, die mit ihrer Musik auch noch ganz andere Dinge erreichen können. Worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen, das ist ja so ein Dauerthema, so ein Streitthema, wenn wir jetzt darüber auch reden, wie hat sich Musikjournalismus verändert, wie hat sich die Art verändert, wie wir über bestimmte Dinge sprechen. Kritik ist ja erstmal ein relativ neutrales Wort. Das bedeutet ja erstmal nicht, dass ich etwas schlecht finde oder dass ich versuche, etwas schlecht zu finden, sondern dass ich etwas einordne, in den Kontext setze, etwas beschreibe. Das kann sich auf eine Art aber auch so ein bisschen verändert haben. Und wenn wir jetzt auch darüber reden, dass Dinge nicht nur Musikjournalismus, sondern von mir aus lass es auch Kulturjournalismus sein oder lass es auch in den Bereich des Influencertums reingehen und so weiter und so fort, dass alles immer mehr Personality getrieben ist und so weiter und so fort, und die Personen vorne stehen und dann über etwas sprechen, dann redet man vielleicht auch irgendwann nicht mehr so negativ über irgendetwas. Wie ist so ein bisschen deine Einstellung dazu?
Zuallererst mal vielleicht auch ein Einwurf oder vielleicht auch nochmal eine Gegenfrage bei dir. Siehst du es nicht als massives Problem an, dass ihr eigentlich in diesem Podcast keine Musik spielen könnt aus rechtlichen Gründen? Wäre dieser Podcast nicht viel ergiebiger auch für Platten, die vielleicht nichts zu sagen haben sozusagen, oder wo es diesen Kontext nicht gibt, pardon, also wo die Musik für sich alleine steht irgendwie so, wäre es nicht viel ergiebiger darüber zu schreiben, zu reden, wenn man zwischenzeitlich mal eine Minute einfach einspielen könnte und das wäre rechtlich in Ordnung? Ich frage es natürlich auch einfach, weil solche Einschränkungen, und das sehe ich zum Beispiel natürlich auch beim Schreiben, beim bloßen Schreiben über Musik, auch irgendwie vor allem mit der Dauer irgendwie die Lust dran einem vermiesen, das jetzt nicht wirklich richtig illustrieren zu können. Weil, also ich mache jetzt Musikjournalismus seit 1,5 Jahrzehnten mindestens so, und ich merke einfach, mir fehlt langsam die Sprache, über Musik zu sprechen. Und ich habe letztens mal, oder vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, habe ich mal einen Redakteur, der so mit dem ich früher viel zusammengearbeitet habe und der für mich, also wo ich, von dem ich viel gelernt habe, technisch über das Schreiben, einfach durchs Lesen. Dem habe ich das mal erzählt und er meinte, ja, geht mir genauso. Ich glaube, irgendwann vergeht auch allen so ein bisschen die Lust daran, sich einfach nur irgendwie neue Wörter und Wortgebilde auszudenken, um Musik zu beschreiben und sie quasi über Sprache hörbar zu machen, wenn es sie nicht nebenbei laufen kann. Das ist so das eine, das ganz Banale. Das andere ist natürlich, dass so ein gewisser, ich sag mal, inhaltistischer Zug natürlich auch sehr viel damit zusammenhängt, wie wir Popkultur mittlerweile wahrnehmen insgesamt. Und du hast das Stichwort Poptimism schon eingeworfen. Dieser Paradigmenwechsel, der so in den Nullerjahren losging, das sich abgewandt wurde von, durchaus ja auch nicht zu Unrecht, von so einer, ja, ich weiß nicht, auf Geniekult basierenden, sehr männlichen, authentizitätsgetriebenen Idee von, das ist echte Musik, so, die muss für sich selber stehen und alles drumherum ist eigentlich egal oder nur Gossip, dass halt eben umgeschwenkt wurde auf, hey, der Mainstream spiegelt ja viel besser da, was eigentlich gesamtgesellschaftlich geht. Und diese Musik wird vor allem, weil da viele Sängerinnen involviert sind, immer auch einfach aus misogynistischen Gründen kleingeredet immer wieder. Das muss sich ändern. Das war durchaus ein ehrbarer Ansatz, würde ich sagen, der aber dann leider auch in sein Gegenteil irgendwie umgeschlagen ist. Einerseits insofern, als dass Popstars mittlerweile auch wie große politische Figuren behandelt werden, ja. Also es wird von Taylor Swift erwartet, dass sie eine Empfehlung zur Wahl abgibt 2024 und dann macht sie das und dann bringt es dann auch wieder nichts und dann sind alle ganz erstaunt so. Ich glaube, in dem Moment sollte eigentlich Poptimism dann auch wirklich gestorben sein, weil es ist die letzte Konsequenz dieses Pivots, der, wie gesagt, vollkommen ehrbar war in seinem Anfang. Und natürlich hat die Presse das sehr intensiv begleitet. Und per se, ich weiß nicht, ich habe gerade jetzt vor kurzem, es müsste vielleicht schon raus sein, wenn die Folge raus, wenn die Folge draußen ist, nochmal Beyoncés Lemonade Revue passieren lassen für einen Text. Es feiert jetzt mittlerweile 10 Jahre Jubiläum, das Album. Wo mir dann auch nochmal im Rückblick irgendwie klar wurde, was 2016 natürlich für ein unfassbares Popjahr war. Und wie eng verflochten da auch einfach soziale und politische Diskussionen mit Pop schienen. Im Rückspiegel der Geschichte würde ich aber behaupten, wir haben das alle vielleicht ein bisschen überschätzt. So, und insofern würde ich dir auf jeden Fall teilweise zustimmen oder dem nochmal beipflichten, dass ich sagen würde, es ist halt manchmal auch ganz okay, wenn man bei den Basics bleibt, bei einer rein ästhetischen Beschreibung und Bewertung von Musik, vor allem, wenn sie den zusätzlichen Mehrwert fürs Publikum hat, dass sie irgendwas Unerhörtes mit sich bringt, was sonst im Algorithmenstrudel oder halt im Zeitalter der Hyperpersonalisierung verloren ginge, dann ist das auf jeden Fall ein net good sozusagen. Da wäre ich voll dabei.
Ja, dabei würde ich aber gar nicht bleiben wollen, weil das würde ja dann auch wieder bedeuten, dass man nur sagt, das gibt es übrigens auch noch, das klingt voll gut, sondern man kann ja auch über die Dinge ja auch noch andere Sachen erzählen und da über ganz andere Ebenen kommen und sich die Themen sozusagen selber machen oder eine Verbindung aufbauen oder auch textlich auf sehr kreative Art arbeiten und muss sich gar nicht darauf berufen, aber man kann sich dem auch irgendwie auf einer anderen Art nähern. Das finde ich da schon ganz wichtig und ich bin absolut deiner Meinung. Ich finde so aus diesem Gedanken kommend, so dieses, gibt ja dieses Let People Enjoy Things Meme und so weiter. Und natürlich ist kein niemand ist cool, wenn er in irgendeiner Kommentarspalte schreibt, wer ist das eigentlich? Muss man den kennen? Muss man die kennen und so? Ja, wir haben es verstanden, Joachim, alles gut. Und das ist völlig okay. Und niemand ist cool, weil er populäre Dinge nicht mag. Also wir sind alle irgendwann älter als 12 geworden. Wenn wir jetzt auch über die 1% der 1% sprechen, die jetzt nicht unbedingt noch unsere wohlwollenden Worte brauchen, ist es da nicht vielleicht sogar auch okay, mal ein bisschen kritischer hinzuschauen? Und diese unkritische Verteidigungshaltung, die ist als Fan total normal und menschlich. Und wir kennen das alle, aber so aus musikjournalistischer Sicht oder in einer musikjournalistischen Rolle hilft es auch total, Distanz und so ein kritisches Auge zu bewahren und so einen genauen Blick darauf zu werfen, ja, wer da eigentlich wie und warum erfolgreich ist. Weil da geht es auch um Machtgefälle, um Einfluss, um Verantwortung. Und das muss dann auch hinterfragt werden, also Poptimism in allen Ehren. Aus politischen Gründen, also ich meine, kein Millionär oder keine Milliardärin, Millionärin, Milliardär, Milliardärin, wie auch immer, hat mich per Default auf seiner oder ihrer Seite. Also da, das finde ich, ist definitiv nicht so. Und da kann man durchaus auch weiter unten ansetzen, auch wenn man diese Industry-Plan-Diskurse der letzten Jahre betrachtet, wo es da schon auch manchmal Schwierigkeiten in der Differenzierung gab. Und ich finde, da muss es einfach so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl irgendwie geben. Und trotzdem ist da auch Ton und Perspektive wichtig. Also es ist auch total wichtig aufzupassen, wie man das angeht und auch wie man zum Beispiel auch über Fans spricht, also Diffamierung von Fangruppen, weil man sie eben nicht ernst nimmt. Das ist halt nicht nur überflüssig, das ist mean-spirited und informiert von, ja, also von einem zynischen Weltbild oder je nach betroffener Zielgruppe auch von einem misogynen Weltbild. Ja, das Thema Poptimism mit all seinen empowernden, aber auch bärendienstigen Aspekten, nenne ich es jetzt mal, verdient eigentlich eine eigene Episode, zu der ich dann aber gerne auch noch mehr Perspektiven dazu holen würde. Perspektiven, die über unsere recht ähnlichen Meinungen hinausgehen. Das hat nämlich wirklich viele spannende Ebenen, die es sich zu diskutieren lohnt. Ihr hört jetzt Part 2 der Diskussion zum Thema Zukunft des Musikjournalismus. Zu Gast im Track 17 Musik Podcast ist weiterhin Kulturjournalist Christopher Cornils und wir besprechen, wie das Thema mutmaßliche Samthandschuhe auch begründet sein kann, bevor wir zum Kern der Krise der Finanzierung kommen. Wie hat die Creator Economy die Rolle der JournalistInnen zur persönlichen Brand mit neuem Anforderungsprofil entwickelt? Wie man innerhalb des Grinds überhaupt Geld verdienen kann, aber was das auch zwangsläufig mit der Qualität der Arbeit machen kann, wenn eben niemand mehr draufschaut. Und am Ende wollen wir auch noch diskutieren, ist Musikjournalismus nur noch ein Hobby und muss man sich das überhaupt leisten können?
Also es gibt einfach, ich glaube, das kann man festhalten, nicht nur im Musikjournalismus, einfach eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen Industrie und Medien, die sich natürlich dadurch, dass die klassischen Medien viel Konkurrenz bekommen haben und die neue Medien nochmal verschoben hat. Und mittlerweile sieht es bei den klassischen Musikmedien, musikjournalistischen Formaten eher so aus, dass man versucht natürlich, sich die wenige Leverage, die man noch hat, so ein bisschen abzusichern. Das ist das eine. Ich glaube, dass wir diese Diskussion jetzt auch seit mindestens 10, wenn nicht sogar 15 Jahren führen, nämlich die des Relevanzverlustes beziehungsweise How Music Criticism Lost Its Edge. Das war der Titel eines Textes von Khalifa Sané im New Yorker.
Khalifa Sané, ja, verlinke ich auch nochmal gerne, fand ich ganz interessant.
Ja, der übrigens ironischerweise einer der großen Geburtshelfer von Poptimism war. Das war einer der damals sehr deutlich aufgetreten ist und gesagt hat, wir müssen uns auch mit Pop auseinandersetzen und das Gute auch darin sehen durchaus. Kann man im Rückblick zumindest auch vielleicht ein bisschen zwiespältig finden, wenn er jetzt sagt, irgendwie so, naja, Kritik ist total zahnlos geworden. Aber es ist eine Diskussion, die in den letzten paar Monaten zumindest im Feuilleton, aber auch in manchen neueren Medien sehr viel Rascheln in den Blätterwald gebracht hat. Mir fällt da ein die Rezension von Juliane Liebert für die Zeit über Nina Tschubers letztes Album. Ein Text, den ich irgendwie ein bisschen bizarr fand, weil er sagt, naja, die Nina Tschuber, die ist super, aber das Album ist echt nicht so gut. Ja, Und ich habe es gelesen, dachte mir, ja, okay, also alles fair, alles so super samthandschuhig, aber trotzdem noch, okay, da war eine Meinung drin, so, aber da hatte man schon so ein bisschen so diesen, dieses Gefühl, okay, da wird extra nett vorgegangen mit der Person Nina Chuba, damit eben nicht so ein Backlash kommt. Der CDU-Zerstörer Rezo hat, ich glaube, in einem Livestream oder in einem Instagram-Clip, oder in einem Instagram-Reel, das geklippt war aus einem Livestream, whatever, ich weiß nicht, wie sowas funktioniert, hat sich dann mega über diesen Text echauffiert und ihn meiner Ansicht nach vollkommen falsch auch dargestellt, was dann wiederum dazu geführt hat, dass Jens Balzer sich bei der Zeit nochmal irgendwie generell über Kritik und diese ganze Backlash-Geschichte, die da mittlerweile reinspielt, ausgelassen hat. Und es war so ein merkwürdiger Showdown zwischen alten und neuen Medien, zwischen Journalismus und ja. Influencer. Also es wurde plötzlich so ganz konfus, aber ich glaube, das ist auch so eine Diskussion, die an der Lebensrealität des Publikums weitgehend vorbeigegangen ist. Das muss ich mal sagen. Und ich würde auch sagen, dass sie das Problem, das eigentliche Kernproblem des Ganzen nicht unbedingt tangiert. Also die Frage, sind wir jetzt alle viel zu nett geworden? Haben wir alle viel zu viel Angst? Zweiteres würde ich vielleicht noch ein bisschen unterschreiben. Also ich kenne es auch durchaus natürlich, dass die beleidigenden Nachrichten kommen oder E-Mails oder sonst wie was so. Ist mir alles schon passiert von Anfang an. Klar, man kennt es irgendwie. Aber die Sache ist, dass, glaube ich, mit der Zeit vor allem dann auch sich irgendwie die Fragen eingeschlichen haben von, lohnt es sich dann überhaupt noch irgendwie tatsächlich kritisch sich, also negativ kritisch oder irgendwie wirklich dezidiert kritisch mit etwas auseinanderzusetzen, wenn du dafür nur eine Handvoll Zeilen Geld bekommst und dann aber irgendwie gleich wieder 50 DMs in deiner Inbox hast, wo sie dich sonst was nennen, so. Und ich glaube tatsächlich, dass die Frage, warum Music Criticism its edge verloren hat, auch ganz stark mit wirtschaftlichen Fragen zu tun hat, mit publizistischem Versagen auch einfach über die letzten Zeit, vor allem im Laufe der Digitalisierung, und dass diese Abhängigkeit von der Musikindustrie, die mittlerweile eigentlich fast nur noch eine einseitige ist, man muss es sagen, die sollte viel eher diskutiert werden, finde ich.
Was wir aber ja auch feststellen, ist, dass wenn wir immer weiter weggehen von den Institutionen und wir immer weniger irgendwo von oben angestellt den Auftrag bekommen, schreib mal darüber, sondern das Ganze wird ja immer persönlicher. Und wenn ich jetzt so die These aufstelle, Menschen hören erst auf eine Person und dann auf ihre Meinung, würdest du dem zustimmen?
Das ist natürlich mein Lieblingsthema. Ich hasse diesen personality-getriebenen Musikjournalismus irgendwie so ein bisschen mit leichten Ausnahmen, so keine Ahnung, jemand wie John Peel oder Marianne Hobbs oder sowas irgendwie im Radio, die halt irgendwie ja einfach gute Musik empfehlen, die da als vertrauensvolle Persönlichkeiten da sind. Sowas fand ich immer schon super. Ich finde es aber irgendwie schwierig, wenn wir alle irgendwie, ich weiß nicht, uns selbst zu Brands machen müssen, damit wir überhaupt gehört würden. Ich habe es für mich immer selber eigentlich andersrum gesehen, dass ich mir dachte, niemand interessiert sich für den Namen, der neben meinem Text steht, so. Selbst wenn ich im Radio irgendwie einen scharfen Kommentar oder sowas abgebe, so, da werde ich einmal am Anfang kurz vorgestellt, dann haben die Leute es sowieso schon wieder vergessen. Und das habe ich immer eigentlich als sehr befreiend empfunden, weil ich dachte, okay, dann muss ich so gut argumentieren, dass die Leute, egal wer ich bin, mir Glauben schenken. So, und das hat sich natürlich aber durch mediale Entwicklung vollkommen nochmal umgekehrt. Und wenn du nicht Fantano bist, dann sind dir die Leute erstmal skeptisch gegenüber, glaube ich. So. Und das mag ich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist ja auch etwas, das hat ja auch nicht nur im Musikjournalismus Einzug gehalten, wie viele Leute auch im Filmjournalismus auf irgendwelchen Plattformen oder auf irgendwelchen Seiten geschrieben haben und die dann gesagt haben, hey, ich mache jetzt meinen YouTube-Kanal auf oder sowas. Oder auch so sonst die Leute, selbst wenn du kein Bild vor Augen hast oder so, die machen jetzt ihren eigenen Newsletter oder die versuchen das über Instagram zu machen und so weiter und so fort. Und dass die Leute die Plattform verlassen, auf denen sie aufgebaut wurden oder wo sie sich entwickelt haben, um dann zu sagen, so ja, aber am Ende ist es ja, wie du gesagt hast, die eigene Brand und man macht dann so sein Ding und verkauft dann ja im Endeffekt ja auch nicht mehr nur seine Arbeit, sondern ja auch die Brand mit und entsprechend verändert sich auch das Verhältnis zu den Menschen oder Institutionen, die dir Geld geben. Also es gibt durchaus einige Leute, die ich total schätze und deren Meinungen ich auf Instagram auch gerne verfolge, die aus diesem Musikbereich kommen, von irgendwelchen Brands gesponsert werden und so weiter und sonst da sind und dass sich auch dieses Verhältnis dazu vollkommen verändert hat. Also dass man vorher dann immer nicht mehr auch dieses klischeehafte hier Sellout, Ausverkauf und so weiter, man muss das gar nicht so negativ sehen, aber das Verhältnis dazu hat sich total verändert, sondern dass es jetzt eher wie so ein Ritterschlag ist. Du hast es geschafft, weil du wirst jetzt gesponsert, du hast jetzt jemanden, der dich backt und ich kann den Leuten das ja nicht mal übel nehmen, weil wer soll es sonst bezahlen? Also wo soll das Geld herkommen? Weil Instagram oder TikTok oder YouTube gibt dir auch erst dann Geld, wenn du wirklich gut dabei bist und um davon leben zu können, ja, holla die Waldfee oder wenn du es komplett auf eigene Beine stellst und dir über Patreon oder Steady oder so dein Geld reinholen möchtest, dann hast du sowieso noch Abgaben etc. und verlagerst das ja, obwohl du nicht mehr diesen Zwischenschritt hast, ja dann finanziell ja auch eben auf die anderen Leute. Aber im Endeffekt bist du komplett für dich selbst verantwortlich und du bist eben deine eigene Brand und du förderst dadurch ja natürlich auch parasoziale Beziehungen auf eine Art. Also natürlich jetzt nicht bei den meisten Menschen oder vielleicht auch nicht bei vielen, denen wir folgen, aber du hast so jemanden wie Fantano angesprochen oder so. Das hat ja dann schon teilweise sehr bizarre Auswüchse, was das annimmt und so weiter. Und im Endeffekt ist es dann doch mehr als ein AutorInnen-Name am Ende eines Artikels. Wenngleich ich sagen muss, in kleinerer Form kann ich mich nicht von freisprechen, hat das natürlich auch früher gegeben, dass man gesagt hat, okay, Person XY hat in einem Magazin jetzt dieses Album besprochen, auf deren oder dessen Meinung gebe ich was, deswegen höre ich da oder schaue ich nochmal genauer hin, das ist ja auch total in Ordnung und das ist ja auch was, erstmal was Positives, aber du hast natürlich nicht erstmal deine Meinung oder dein Expertenwissen, sondern du bist erstmal eine Person, die sich bekannt machen muss und dann kannst du sagen, übrigens, ich kenne mich aus mit Musik, ich kenne mich aus mit XY, hör mir doch mal zu. Und das hat sich halt so ein bisschen gewandelt, die Reihenfolge, wie das passiert. Meiner Meinung nach. Und das macht es dann eben auch immer schwieriger und verändert auch die Anforderungen, wenn du in diesen Bereich reingehen möchtest. Also, dass du natürlich dann eher entsprechend auch was anderes mitbringen musst. Das gibt's auch in ganz anderen Branchen. Das ist jetzt ganz woanders, aber dass Leute vielleicht dann auch gar nicht mehr für Filme oder Serien gecastet werden, wenn sie nicht schon 5 Millionen FollowerInnen haben oder sowas. Dass du vielleicht dann auch entsprechend auch schon andere Talente in Anführungszeichen mitbringen musst, um dann eben in diesem Bereich zu arbeiten. Und das hat sich einfach komplett verändert. Und das muss man dann auch wollen. Und gerade im Bereich Podcast ist es so, ein Grund, Podcast zu machen, war zum einen, über Musik zu sprechen, macht total Spaß und zu schauen, ob man das ganze Format, das Textformat auch sprachlich umsetzen kann, war auch ein Grund für Track 17. Und jetzt sind wir aber natürlich in die Age of Video Podcast und jetzt heißt es natürlich, jetzt musst du das auch so und so machen oder dich irgendwie mit XYZ präsentieren und es ist eine Mischung aus Verweigerung und Faulheit, in Anführungszeichen, aber eher so, das kann ich nicht auch noch machen und ich struggle auch total mit. Ich will das gar nicht ausschließen, dass ich nicht irgendwann einknicke oder so oder das Ganze auch in anderer Form bewerbe, aber ich merke schon, dass ich halt genau das, was du vorhin gesagt hast, das ist interessiert keinen, dass ich das bin in dem Sinne, ne? Sondern ich hoffe halt, dass dann der Name Track 17 den Leuten sagt, okay, ich habe irgendwie festgestellt, im Laufe der Zeit sind da Leute, die empfehlen was oder haben vielleicht irgendwie einen anderen Ansatz und das finde ich das Schöne daran, aber dass das jetzt meine Visage ist oder mein Name, finde ich jetzt eher so sekundär, aber man wird halt trotzdem immer weiter in diese Richtung getrieben. Hast du das vielleicht auch, wenn du dich mit anderen Leuten darüber unterhalten hast, irgendwie so festgestellt, dass es da jetzt mittlerweile einen anderen Druck gibt, in die Richtung was zu machen?
Ja, voll. Also ich meine, zuallererst wollte ich mal sagen, das ist so eine Art Personenkult um Pop-Journalisten, seltener Journalistin gibt. Das ist nichts Neues. Es kam jetzt vor einer Weile raus, die Oral History Gegenwart machen, von Erika Tomalla zusammengetragen, wo dann Leute von den Redaktionen von Tempo, von Spex und so weiter und so fort zu Wort kommen. Also die unter anderem auch die Maxim Billers und Ulf Poschertz dieser Welt. So, das waren auch Leute, die natürlich einen Personenkult um sich geschart haben, ganz bewusst. Aber es war einfach eine ganz andere mediale Grundsituation. Auch die konnten sich gewissermaßen hinter einem Magazin verstecken, das dann ein oder zweimal im Monat rausgekommen ist. Mittlerweile müssen halt selbst JournalistInnen ja irgendwie im Always-On-Modus sein, sich selbst als Humankapital begreifen und möglichst selbst ausbeuten, egal was sie tun, so. Und dagegen verweigere ich mich auch stark, und ich sehe auch natürlich, wie es anderen Leuten halt auch wirklich, ja, das Leben übernimmt, beziehungsweise ich beobachte natürlich ein paar jüngere Projekte irgendwie und frag mich von außen halt, wie muss das sein? So, also wenn wir mal weggehen von den eher klassischeren Medien, also Print und Online-Journalismus, das heißt alles Textbasierte, so, was wir in letzter Zeit da gesehen haben, ist zum Beispiel, dass Matilda mittlerweile sehr bekannt geworden ist. Matilda, die ist, ich glaube, die hat irgendwie Germanistik oder so Lehramtshintergrund und befasst sich auf YouTube weitgehend, aber auch natürlich, weil das ja alles zusammengehört, auf Instagram und auf TikTok, mit vor allem Rap und redet da sehr viel über Sprache und macht das auch. Ich habe mal so 2, 3 Videos gesehen, macht das auch gut irgendwie. Also fand ich wirklich substanzielle Analysen zu manchen Themen so. Bei manchen Sachen würde ich nicht mitgehen, bei manchen wieder auch schon. Aber das ist ja, ne, so soll Musikjournalismus ja dann auch irgendwie sein. Dass ich da auch irgendwie was habe, wo ich sage, da würde ich widersprechen so. Generell geht es ja eher um eine Polyphonie von Stimmen und nicht, dass irgendwer die eine Meinung hat, die jetzt die richtige ist, so, weil nur so kann Kultur funktionieren. Hab mich aber auch gefragt, fucking hell, irgendwie so, das sind schon ganz gut produzierte, so in die Kamera schauen, Videos irgendwie so, die werden viel Zeit in Anspruch nehmen. Das heißt, das Ganze kostet irgendwie was. Wie finanziert sie sich das? Also es gibt natürlich dann irgendwie ein Sponsoring mittendrin. Es gibt natürlich dann bei YouTube dann irgendwie Werbeeinblendungen, die Geld bringen. Sie hat noch irgendwie einen Podcast und so und alles irgendwie so. Aber es wirkt nach außen hin wie so ein krasser Fulltime-Job, von dem ich nicht weiß, wie eine einzelne Person ihn wirklich stemmen kann. So. Ein anderes Beispiel wäre der Newsletter zwischen 2 und 4. Das sind 2 Journalistinnen, die den machen. Die machen auch Events und mittlerweile auch einen Podcast jetzt. Es gibt so ein Rundum-Paket und sowas. Auch die haben dann im Newsletter Sponsoring drin, beziehungsweise haben auch ein Steady für 2 Personen, die sich offensichtlich sehr, sehr viel Arbeit mit dem allem machen, ist das recht wenig. Und selbst wenn man noch Sponsoring und vielleicht irgendwelche Einnahmen aus den Events noch obendrauf rechnet, ich weiß nicht, ob es für beide zum Leben reicht, so. Und das dritte Beispiel, was mir noch einfallen würde, ist meine Kollegin Christina Plett, deren Karriere ich von Anfang an mehr oder minder mitbeobachten durfte und die als Crystalline über Instagram und TikTok auch sehr, sehr viel über Berliner Clubszene berichtet. Mittlerweile hat sie auch ein Substack und das aber halt irgendwie so immer dann macht, wenn es gerade passt, weil die hat nämlich einen Fulltime-Job beim Tagesspiegel. Und wo ich dann schon irgendwie dann mich aber auch frage, okay, irgendwie, und dann machst du noch nebenbei halt noch dieses Format irgendwie, und klar greift das beides ineinander, aber da bin ich dann doch Millennial mit irgendwie Gen Z Mindset, dass ich mir denke, so 4 Tage Woche wäre doch für alle ganz geil, oder? Ich sehe, wie sich diese Leute wahnsinnig viel aufladen, und ich frage mich halt, wie lange das gut gehen kann, sowohl einfach was die psychische Belastung muss ja auch irgendwie groß sein, Und vor allem aber auch die finanzielle Stabilität. Denn wenn du dir erstmal, was weiß ich, einen guten Pool bei Substack aufgebaut hast von Leuten, die dir wirklich Geld geben, du musst die auch bei der Stange halten, ja? Also User Retention ist schon mal der erste Schritt. Dann musst du halt auch schauen, dass je größer du wirst, desto aufwendiger wird die Sache. Das heißt, du musst dann auch noch mal ein bisschen Audience Development machen und so weiter und so fort. Das heißt, du musst eigentlich immer weiter und immer höher, bis es Menschen nicht mehr menschenmöglich ist, so. Und das sind so die ganz großen Fallstricke der sogenannten Creator Economy, in die ganz viele Leute irgendwie jetzt reingeraten, habe ich schon so das Gefühl, obwohl ich es nur von außen bewerten kann. Und ich frage mich, ob das gut gehen wird können. Denn was wir bisher über die Creator Economy wissen, ist, eigentlich rechnet sich das für die meisten überhaupt nicht.
Nein, also wie oft ich jetzt, und das hat auch nicht unbedingt was mit Musikjournalismus in dem Sinne zu tun, sondern allgemein, wenn ich darauf schaue, wie viele gut laufende oder vermeintlich gut laufende oder lange laufende Projekte, seien es jetzt Podcasts oder seien es jetzt Seiten oder so, irgendwann kommt diese Nachricht, diese Textkachel, Leute, wir müssen reden, in Anführungszeichen, ob es jetzt auf Englisch ist, auf Deutsch oder sonst was alles, wo es dann eben heißt, wir können das nicht mehr auf diesem Level machen, weil erstmal skaliert man und macht und macht und macht und will ja gucken, wohin kann das gehen und was kriege ich dann am Ende dabei raus, weil vielleicht klappt es ja in irgendeiner Form und dann landet man auf irgendeinem Plateau, aber merkt dann auch, das kann nicht ewig gut gehen, wie du schon gesagt hast. Und das kann aber auch nicht das Ziel sein. Also ich kann vielleicht jetzt gerade, kann das funktionieren, aber nicht langfristig. Und wenn das langfristig funktionieren soll, dann muss das Geld irgendwie nochmal woanders herkommen oder es müssen plötzlich nochmal irgendwo anders Leute herkommen. Und wo sollen die Leute herkommen, wenn nicht über auch anderen, ich nenne es jetzt mal Content, in dem Sinne jetzt mal nicht negativ gemeint, aber wenn ich das auch irgendwie anpasse, weil das, was ja auch dazu kommen kann, das ist überhaupt nicht auf deine Beispiele bezogen, aber was halt dazu kommen kann, ist eben, dass sich das natürlich dann eben auch auf den Inhalt oder auf die Arbeit auswirkt, die ja natürlich auch in der Geschwindigkeit und in der Masse abgefeuert werden muss, die ja dann auch keine Tiefe mehr benötigt. Das heißt, selbst wenn du sagen könntest, anstatt dass ich jetzt 20 Videos mache, könnte ich jetzt vielleicht aber auch eine größere Sache machen. Es gibt Leute, die können das auf YouTube machen und die können sich das erlauben, alle 2 Monate ein einstündiges Video rauszuhauen und das ist dann der Banger und dafür kriegen die noch Geld oder so, aber das ist so eine gigantisch kleine Ausnahme. Was ich aber vielleicht geändert haben kann, ist, dass du heute mehr eine Meinung haben musst etc. Du konntest dich ja früher zu Dingen positionieren, aber wenn du etwas einordnest oder wenn du über gewisse Dinge etwas weißt, dann sagt das ja noch gar nichts darüber aus, wie du dazu stehst. Und jetzt sind wir halt viel, jetzt heißt es, also wir sind ja nicht mehr bei Meinung, jetzt muss man ja einen Take zu allem haben und dementsprechend, wie man sich dann entsprechend positioniert und was ist der Take dazu? Daumen hoch, Daumen runter. Das heißt, es wird ja auch alles vereinfachter auf eine Art und das ändert ja auch was mit den Inhalten und mit dem journalistischen Anspruch, wenn es den dann in Anführungszeichen gibt. Und das sind dann einzelne Beispiele, bei denen das passiert, aber dann wird halt eben an der nächsten Top-5-Liste gearbeitet oder dann ist das nächste, finde ich gut, finde ich schlecht oder ja, kommt weiter, kommt nicht weiter und so weiter und so fort. Was ja auch alles gut ist und unterhaltsam ist und ich mag das auch, aber wenn das dann quasi ersetzt und wenn das dann das Produkt ist, wird es halt irgendwann tricky, weil so wird das Ganze dann eben runtergebrochen, fördert eventuell dann auch Kulturkämpfe und wieder so eine Us-versus-them-Mentalität und so weiter, weil man dann eben Dinge auf absolute Aussagen herunterbricht und sich das dann natürlich entsprechend clickbaitig besser verkauft, in Anführungszeichen. Und dieses Thema Don't bite the hand that feeds you, wenn du dich dann irgendwo abhängig machst und die eine Seite auf dich eigentlich verzichten kann, aber dich gerne mitnimmt, wenn du eben entsprechend Multiplikator bist, dann ist das ja das eine. Aber wenn du dich entsprechend neutral verhältst, wird es dann wieder das andere. Dann bist du ja auf eine Art abhängig davon. Und irgendwo willst du ja deinen Zugang dann ja auch nicht verlieren. Und stehst dann eben vor dieser Frage, wie mache ich das? Und das dockt vielleicht so ein bisschen an dieses, ist das irgendwie zu zahm geworden an. Aber auf der anderen Seite eben auch die Personen, die was von dir wollen, die wollen dann eben aber auch die entsprechende Meinung vielleicht von dir. Und das spitzt sich halt irgendwann immer weiter zu. Und ich habe mich dann natürlich auch irgendwo so gefragt, ist es vielleicht dann gibt es immer noch den Bedarf, also nach Musik oder Musikdiskussion, ja. Gibt es den auch immer noch nach guten Inhalten oder ist es vielleicht auch so ein bisschen wie bei der Musik selber? Es gibt jetzt viel, 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 viel mehr Leute, die Musik veröffentlichen als damals und entsprechend gibt es jetzt auch viel, 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 viel mehr Meinung und auch eben Leute, die sich dadurch irgendwie verwirklichen wollen und gibt es nicht irgendwo auch eine natürliche Grenze, die dann erreicht ist, dass man sagen kann, wenn jetzt aber 100.000 Leute ein Substack machen oder so weiter oder 100.000 Leute Musikpodcast machen, das kann ja nicht funktionieren und sollte es funktionieren in einer besseren Welt? Ja, aber kann es irgendwie funktionieren, weil aufmerksamkeitsökonomisch haben wir irgendwo auch unsere Grenze erreicht. Also gibt es nicht sowieso dann nicht auch einfach zu viel davon und muss es nicht vielleicht auch wieder ein bisschen konzentrierter sein? Aber um den Gedanken zu Ende zu bringen, fördern wir dann nicht wieder die ewig alten Stimmen, die wir dann auch schon vorher hatten. Weil nichts ist so beschissen wie der alte Männer-Rock-Kanon oder sowas. Ich hasse nichts mehr als das. Ich habe auch ein bisschen meine Probleme mit diesem Radio-Music-Kanon, der sich so in den letzten 10 Jahren entwickelt hat, den ich wahnsinnig faszinierend finde. Darüber würde ich viel mehr, würde ich so gerne mal Artikel lesen. Auch weil ich ein bisschen besessen bin von diesem Rabbit Hole dieser 100 okay. Favorite Songs of All Time bei YouTube, was dann halt die so Early 20s Dudes sind, die halt auf Radio-Music rumhängen und die Listen sind ganz oft wahnsinnig gleich. Und das ist gar nicht negativ gemeint, weil da ist richtig viel geiler Kram drauf oder so. Aber wie viele Leute haben wirklich In Rainbows als das zweitbeste Album aller Zeiten? Und ich finde das total faszinierend, wie Kanonisierung funktioniert und wie wir jetzt einen neuen haben. Und ja, ist jetzt nochmal ein anderes Thema für sich. Aber ja, vielleicht haben wir, wenn wir dann eben auf die Pluralität der Stimmen verzichten, dann wieder die gleichen Typen, die wir jetzt schon oft genug gehört haben.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, Pluralität der Stimmen ist ein Wort für das, was gerade geschieht, nämlich, dass alle ihren eigenen Substack oder alle ihren eigenen Podcast oder sonst welche Projekte machen, die meistens dann so Ein-Personen-Geschichten sind. Ein anderes Wort dafür wäre Atomisierung und das heiße ich nicht gut. So, ich bin nicht nostalgisch für, wie es damals war, so, aber ich weiß, was es bedeutet, in einer Redaktion zu sitzen, sich jeden Tag mit 4 bis 5 Menschen über etwas auszutauschen, Ideen gemeinsam zu entwickeln, und vor allem sie dann auch umzusetzen in dem Wissen, da schauen noch andere Leute drauf und fact-checken das und geben mir Feedback auf das, was ich da produziere, so. Das ist eine Ebene, die fällt bei den meisten von diesen Menschen komplett weg. Und das ist einerseits schade, weil ihnen der Spaß geraubt wird, kollektiv etwas zu erschaffen. Und andererseits, ja, du hast es schon gesagt, natürlich, diese ganze Creator Economy bedingt zwangsläufig, dass du anfängst zu Klick- und zu Ragebaiten in dem, was du machst. Weil nur so kannst du dich aufmerksamkeitsökonomisch einigermaßen durchsetzen und darunter leidet deine Arbeit. Vor allem, wenn du sie in hoher Frequenz rausballern musst. So. Und wenn dann niemand neben dir steht und sagt so, ja hier übrigens, das stimmt so nicht vor Veröffentlichung, du aber dann verantwortlich im Sinne des Presserechts bist, dann kannst du ja auch ganz normal anders irgendwie ganz toll auf die Füße fallen. So, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der sagt, na ja, wir brauchen aber irgendwie bei jeder Zeitung irgendwie 2 Redaktionsstellen nur für Musik und die schreiben sich dann Essays als Liebesbriefe hin und her von Ausgabe zu Ausgabe. Überhaupt nicht. Aber wir sollten drüber nachdenken, wie wir neue vor allem wirtschaftliche Rahmenbedingungen, publizistische Rahmenbedingungen schaffen für einen neuen Journalismus, der einerseits anerkennt, dass das Publikum mittlerweile mitreden kann und auch möchte und andererseits aber eben nicht einfach nur versucht, dessen Bedürfnisse quasi zu erfüllen, sondern auch herauszufordern. Ich denke, darin liegt die große Herausforderung für die Zukunft. Und ich glaube, wenn es eine Zukunft des klassischen Musikjournalismus gibt, die nicht darin endet, dass sich alle krass selbst ausbeuten für Klicks, die sie versuchen, über Branddeals in bisschen Geld am Ende des Monats zu konvertieren, oder halt, ich weiß nicht, irgendwelche von riesigen Musikkonzernen finanzierten Corporate Publishing Projekten, so, dann denke ich, führt nichts dran vorbei, dass man halt irgendwie schaut, dass man Dinge kollektiv angeht. Und ich finde da ganz spannend, wir haben jetzt häufiger schon mal Pitchfork in diesem Gespräch gerade genannt. Die haben jetzt auch gerade ein Abo-Modell eingeführt. Die Reviews sind jetzt hinter einer Paywall. Vier im Monat kannst du, glaube ich, irgendwie umsonst dir anschauen. Und wenn du nicht weißt, wie ein Incognito-Mode funktioniert in deinem Browser, dann musst du leider $5 hinlegen. Dafür kannst du jetzt aber auch selber deine Bewertung abgeben und sogar Kommentare schreiben. Dass mir jemand mal anbieten würde, dass ich für 5 Euro Kommentare im Internet, für 5 US-Dollar Kommentare im Internet schreiben darf, und zwar 5 US-Dollar, die ich selber bezahle, hätte ich mir auch nicht gedacht. Vollkommen irre Idee von Condé Nast beziehungsweise Pitchfork, sich so finanziell zu retten, obwohl dieses Magazin wahrscheinlich nicht zu retten ist, deren einzige Einnahmequelle vorher war einfach nur so Bannerwerbung, also so wirklich so ein 2000er-Ding irgendwie. Mir wurde da.
Aber das ist doch auch so, das ist doch krass, wenn selbst Pitchfork, also die eigentlich die behaupten ja selber von sich Most Trusted Voice in Music oder sonst was alles, ist ja ein netter Claim und so weiter, kennt ja jede Sau und jeder war bestimmt mal da, man muss die ja nicht mögen, aber die oder hat sich den YouTube-Kanal angeschaut oder sonst was alles. Wenn die nicht mehr weiterkommen, also das ist doch dann für alles, was da drunter liegt, ist das doch quasi schon, ja okay, dann warum versuchen wir es überhaupt noch? Also das ist doch eigentlich wahnwitzig, darüber nachzudenken, wenn selbst eigentlich der größte Player in Anführungszeichen oder einer der bekanntesten in diesem Indie-Mainstream, nenne ich es jetzt mal schwammig, wenn der nicht mehr klarkommt und sich alle 2 Jahre was Neues überlegen muss oder verkauft wird, also Da fehlt ja dann so ein bisschen die Hoffnung für alle anderen.
Also da muss man vielleicht aber sagen, Pitchfork gehört ja seit, ich weiß nicht, fast 10 Jahren jetzt irgendwie so zu Condé Nast, dem großen Medienimperium, und wurde jetzt vor einer Weile auch eigentlich in die GQ reingefaltet.
Ja.
Tatsächlich aber, das hat mal irgendwie damals, als diese Nachricht publik wurde, dass GQ das Ding jetzt schluckt, obwohl es als eigenständiges Magazin weiter existiert. Es ist irgendwie ganz komisch, niemand versteht es. Als diese Nachricht auf jeden Fall rauskam, hat sich jemand von Condé Nast eingemischt, nämlich irgendwie die Datenauswerterin in höchster Position, und hat bei Twitter irgendwie in einem Tweet, der danach sehr schnell wieder gelöscht wurde, geschrieben, naja, das ist unser reichweitenstärkstes Medium tatsächlich. Also es wurde irre geklickt, aber die Geschichte von Pitchfork illustriert genau deswegen wohl auch, dass einfach nie auf publizistischer Ebene, ja, also weg vom journalistischen hin zum publizistischen, einfach nie ein vernünftiges Finanzierungsmodell gefunden wurde. Und das sehen wir ja bei allen anderen irgendwie. Es bringt alles einfach kein Geld. Man hat sich jahrzehntelang drauf verlassen, dass das irgendwie über Werbung alles ging, so, dann bricht die halt ein. Dann versucht man mehr auf Abos zu gehen. Das geht in einigen Fällen tatsächlich ganz gut, aber man bietet den Leuten wie Pitchfork jetzt dann zum Teil aber auch extrem wenig dafür. So, man bindet sie vor allem nicht ein. Also sorry, aber wenn ich jetzt irgendwie bei Pitchfork unter der, was weiß ich, Sunday Revisited Review zu irgendeinem Bob Dylan Album drunter schreiben kann, ja, finde ich auch geil, so, das ist doch kein guter Trade-off irgendwie für mich als Leser.
Nee, dafür gibt's ja genug Seiten. Also die Leute, die das machen, die haben wahrscheinlich ihren Gold-Account bei Radio Music oder sowas.
Natürlich.
Oder also diese ganzen Communities, die gibt's ja auch weiterhin und die sind ja auch wirklich nicht klein. Radio Music hat teilweise eine sehr toxische, aber da gibt's auch wirklich viele gute Leute und es gibt auch so viele Reddit-Communities oder sonst was alles. Es gibt so viele Ecken des Internets, in denen diese Leute ohnehin da sind, und ob die dann wirklich noch vielleicht denken so, wow, aber dann wird mein Kommentar wird ja gesehen, weil das wird ja so viel geklickt. Finde ich auch wahnsinnig, wenngleich ich das immer begrüße, wenn es diese Funktion gibt. Und ich fand es auch sehr schade, dass damals Resident Advisor das eingestellt hat, wenn auch aus verständlichen Gründen. Aber das war für mich immer ein großer Spaß, zumindest eine Zeit lang, bis es dann etwas düsterer wurde, da reinzuschauen. Und dann ist aber auch kann man ja dann die Frage stellen, so traurig es auch ist, das wird also geklickt. Es gibt diese Leute, die Leute interessieren sich für Musik. Es gibt natürlich viele, die hören Musik nebenbei, hören, wir haben ja auch in unseren anderen Episoden ja teilweise darüber gesprochen, Interesse ist ja da und dann läuft irgendwie 16 Stunden am Tag was, aber keiner weiß, was er da gerade hört. Die Leute kriegen wir dann sowieso nicht auch, die sich damit beschäftigen, da läuft das dann so durch, aber die anderen vielleicht. Und die haben ja dann ein Interesse und klicken dann auch drauf und schauen sich das an. Okay, das wissen wir. Wir wissen aber auch, okay, da kommt das Geld nicht her. Das heißt, wir brauchen ja irgendeine Form von Querfinanzierung dann vielleicht auch. Dann muss es ja sein, vielleicht muss dann so eine Seite oder dann müssen die Musikabteilung oder Kulturabteilung der entsprechenden Institution, die haben gar nicht mehr die Aufgabe. Wir sagen dann, okay, ihr müsst das Geld nicht reinbringen, aber ihr sollt da sein. Es ist wichtig, dass ihr da seid. Ihr könnt arbeiten. Das Geld kommt von woanders her. Dann ist natürlich nur wieder die Frage, wer finanziert das dann? Und was ist das dann am Ende für Geld? Wenn es nicht das Werbegeld ist, gibt es dann die anderen Sparten, die dann genug Geld reinholen? Und gibt es da dann nicht irgendwo ein Geklüngel oder irgendwelche Animositäten oder so? Aber wenn man sagt, das Interesse ist da, die Klicks sind da, das Geld kommt nicht daher. Also wir haben auch die Augen, die draufschauen. Dann müssen wir das Geld woanders her haben, damit die Leute in Anführungszeichen in Ruhe arbeiten kann, anstatt die Sachen einfach alle komplett zu streichen. Und an der Stelle des Gesprächs wird es Zeit für ein paar positive Beispiele. Pitchfork ist lange kein Vorbild mehr. Aber gibt es denn auch sinnvolle, community-getriebene, publizistische Ideen, über die es sich lohnt zu sprechen? Ihr hört gleich Part 3 unserer Diskussion zur Zukunft des Musikjournalismus zu Gast im Track 17 Musik Podcast. Heute wieder und weiterhin Christopher Cornels und ihr erfahrt gleich, wer es eben schon jetzt besser macht als Pitchfork, ob Musikjournalismus nur noch Hobby sein darf und wie Privilegien darüber entscheiden können, ob man überhaupt eine Stimme hat und sie einsetzen kann, was das Problem mit dem Nachwuchs ist, beziehungsweise der Nachwuchsförderung und wie man heute überhaupt noch an das Handwerk kommt. Viel Spaß dabei.
Wenn ich an Pitchfork denke und was von Pitchfork eines Tages übergeblieben sein könnte, wenn es denn den leider erwartbaren aktuell Gang geht, nämlich dass Condé Nast das Ding irgendwann einfaltet, weil es einfach ein Minusgeschäft ist, dann denke ich mittlerweile an Hearing Things. Ein Newsletter-Projekt mit Podcast von ex-Pitchfork MitarbeiterInnen gestartet, als die große Entlassungswelle kam, nämlich bei der GQ-Übernahme. Die haben sich genossenschaftlich aufgestellt und die machen eine Art von Community-Journalismus, der auf vor allem und ich glaube sogar fast ausschließlich Abo-Beiträgen von Community-Mitgliedern basiert. Das kennen wir in Deutschland schon lange. Es heißt Krautreporter bei uns. Andere Formate fallen mir auch noch ein. Zum Beispiel die Schweizer Republik ist genossenschaftlich organisiert. Und so weiter und so fort. Also wir kennen ein paar Beispiele dafür, wie das funktionieren kann. Und ich glaube, weil du halt eben von diesen sehr engagierten Micro-Communities gesprochen hast und sowas, die ja auch wieder Teil einer größeren Makro-Community von wirklich musikbesessenen Menschen sind, die lassen sich, glaube ich, schon durchaus dafür aktivieren, dabei zu sein, wenn sie das Gefühl haben, sie sind auch wirklich dabei. Und das sehe ich tatsächlich als großes Potenzial oder hätte mir das auch viel mehr noch mal gewünscht, dass man das viel früher erkannt hätte, nämlich schon Anfang der 10er Jahre, als alle irgendwie dachten, okay, wir müssen jetzt in die sozialen Medien gehen und da wahnsinnig viel Geld verloren haben, hust, hust, pivot to video, dass man aber vielleicht damals schon hätte erkennen können, so nein, wir müssen aber vielleicht die Leute mal ins Boot holen, so. Und sei es nur, heutzutage macht man es über einen Discord-Server, dass man einfach vielleicht Redaktionsrunden mit denen macht und einfach Blattkritik irgendwie mit einfach mal so der Leserschaft macht und fragt, was interessiert die gerade? Weil natürlich, musikbegeisterte Menschen können unfassbar guter Pool von Themen sein, irgendwie so. Und bei Krautreporter sind sie ja auch immer noch als Protagonist irgendwie mit drin. Ne? Also es ist, das funktioniert und damit lässt sich auch weiterhin extrem guter Musikjournalismus machen, der sich eventuell auch tragen kann. Ich meine, wir sind gerade in einer schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation so, aber hätte mir damals als Teenager oder als Anfang 20-Jähriger gesagt, so hey, Du bist zwar vielleicht irgendwie skeptisch gegenüber Musikjournalismus, aber wenn du halt ein paar Euro im Monat bezahlst oder sowas, kannst du dich da selbst einbringen, selbst, ne? Trotz deiner Kritik oder sowas. Es hätte mir damals schon, wäre mir damals schon schlüssig vorgekommen, glaube ich. Und ich glaube, das verstehen auch viele Menschen. Und erreicht man damit dann vielleicht noch irgendwie die große Masse? Nein, aber das tust du sowieso mit gar nichts mehr. So, wenn du nicht gerade irgendwie in der Kulturredaktion der Bild sitzt oder sowas, kannst du nicht davon ausgehen, dass deine Texte irgendwie großartig von einer größeren Menge von Menschen wirklich gelesen werden. Und selbst da bin ich hart am Zweifeln, wie weit der Reach wirklich tatsächlich ist. So, und ein bisschen ins Kleinere zu gehen und ein bisschen in so eine Art von positive Klüngelei irgendwie zu investieren, könnte sich vielleicht auszahlen. Also ich wünsche es auf jeden Fall Hearing Things. Ich finde, das ist ein tolles Projekt. Ich wünschte mir eigentlich auch, es gäbe sowas auf dem deutschsprachigen Markt, wo dann nämlich auch Leute, Journalistinnen zusammenarbeiten und sich nicht irgendwie buchstäblich irgendwie ihre Haut zu Markte tragen müssen, so, sondern irgendwie kollektiv im Miteinander der Stimmen wirklich irgendwie was Neues und was Aufregendes schaffen können. Ich würde es mir total wünschen.
Wir müssen die Leute davon überzeugen, dass es, also man muss ihnen nicht nur erklären, dass es das gibt, sondern warum das auch sinnvoll ist, weil wir ja, wie es bei allen Dingen ist, in diesem ganzen aufmerksamkeitsökonomischen, in diesen ganzen Themen, dass wir ja sagen, Musikjournalismus ist jetzt nicht mehr der Weg zu Musik, sondern er konkurriert ja quasi so ein bisschen mit der Musik und auch mit den AkteurInnen selbst, wenn sie sich auf irgendeine Art selbst präsentieren, ihre eigene Promo machen oder das von sich erzählen, was sie erzählen wollen und so weiter und so fort. Das heißt, diesen Mehrwert muss man dann ja auch irgendwie kommunizieren und die Frage ist dann ja auch wirklich so, dann wer macht es und dann zu sagen, okay, die Relevanz, da sind wir uns ja so ein bisschen einig, die ist da, aber ja, er rechnet sich nicht und das ist so ein bisschen dieses Grunddilemma und das auf diese Leute zurückzuführen, wir haben schon so ein bisschen über Creator Economy gesprochen, wenn wir aber jetzt mal so allgemein auch über die Leute sprechen, die jetzt in diesen Bereich rein wollen oder darin arbeiten, ja. Dass man so ein bisschen die These aufstellen kann, Musik, aber auch Kulturjournalismus ist eigentlich nur noch ein Hobby, so ganz, ganz ketzerisch gesagt.
Ich finde das nicht so ketzerisch, beziehungsweise du hast es, glaube ich, ganz am Anfang als Nebenberuf bezeichnet.
Ja.
Das muss ich ehrlich gesagt auch tun. So, ich verdiene den Großteil meines Geldes damit, dass ich Übersetzungen für Kulturinstitutionen mache oder irgendwie sonst anderweitig irgendwie Textarbeit mache, so. Ich trete zwar als Journalist auf und so definiere ich mich auch irgendwie und also ich könnte auch rein durch meine journalistischen Jobs wahrscheinlich irgendwie meine Miete zahlen und mein täglich Brot, aber den wirklich so das was wirklich irgendwie mich gut leben lässt, sind andere Geschichten so. Und ich denke, so geht es vielen, denn es ist im Laufe der Zeit auch einfach schwieriger geworden, in irgendwelche Redaktionen reinzukommen. Ich habe noch mal in meinem Leben, in meiner gesamten Karriere als Musikjournalist nur ein einziges Mal einen Vertrag vorgelegt bekommen, über einen längeren Zeitraum. Das war im Rahmen eines Projekts, das halt irgendwie gefördert wurde von staatlichen Geldern, ne? Also.
Ja, man kann dann ja zum einen auch man kann ja auch die Frage stellen, ob das quasi ein Job ist, den man sich leisten können muss. Weil wie sieht das Leben aus, wenn man wirklich davon leben kann? Wer kann das und was genau arbeitet man dann wirklich? Inwieweit ist man dann verwirklicht und inwieweit arbeitet man dann auch so, wie man das gerne möchte und wer kann das überhaupt? Und dadurch wird ja auch Kulturjournalismus oder Musikjournalismus ja auch in der Art zu einer Klassenfrage, weil auch zu sagen, ich baue mir nebenbei was auf, da stelle ich null irgendeine Form von Arbeitsethos in Frage und so und auch sowas wie der Podcast, der macht kein Geld in dem Sinne, sondern der ist auch ein komplett freies Projekt und jede Stunde Arbeitszeit ist eine, die ich dem Projekt schenke oder die Melanie dem Projekt schenkt und so. Und aber man muss sich das in dem Sinne leisten können, weil ich nebenan keine Existenzangst gerade habe. Wenn du aber trotzdem eben den Fulltime-Job hast und dann als Nebenjob arbeite ich dann musikjournalistisch und so weiter und mache dann den Podcast und so. Man muss sich das aber eben auch leisten können, Stichwort Querfinanzierung. Und dadurch wird das ja auch zu einer Klassenfrage, weil du musst dir das erlauben können, diesen Grind mitzumachen. Du musst dir das erlauben können, zwischendurch eben diese ganzen Dinge zu machen, dir was aufzubauen und Kontakte zu knüpfen und Dinge zu machen, die mit dem eigentlichen Job gar nichts zu tun haben. Und du musst dir das leisten können, vielleicht am Anfang irgendwelche Texte für 10 Euro zu verkaufen, um irgendwo hinzukommen und so weiter und so fort, um irgendwie zu schauen, ja, wo lerne ich das jetzt überhaupt, weil es gar nicht mehr die Institutionen gibt, die mir das beibringen, wie ich jetzt vernünftig einen Text aufsetze, wie ich vernünftig meine Argumente darlege. Und ich merke, ach nee, eigentlich ist ja jetzt gerade wichtiger, dass ich irgendwie eine Brand aufbaue und ob das Komma jetzt dahin kommt oder dahin kommt, spielt irgendwo keine Rolle mehr oder ob ich wirklich narrativ wirklich gut arbeiten kann oder so, das ist alles gar nicht mehr so wichtig, weil dann vielleicht auch irgendwann die Vorbilder wegfallen, weil ja die Redaktion nicht mehr da sind oder weil dann eben die Leute, bei denen man es anders lernt, irgendwie nicht mehr da sind und sich das dadurch irgendwie so ändert und man dann eben auch sagt, so ja, dadurch verliert das vielleicht ja auch eine Art von Wert, weil das gar nicht mehr als richtiger Job oder Karriere wahrgenommen wird, sondern als etwas, was ich so nebenbei mache und eher zum Thema Brand oder so weiter gehört. Und ja, das muss man sich dann eben auch leisten können und das fördert dann natürlich auch entsprechend eher wieder Stimmen, die man dann eben auch häufiger hört, weil die ohnehin in einer privilegierteren Position sind und die sich das dann eben vielleicht auch leisten können oder vielleicht dann an sich auch eher gehört werden, weil andere Leute dann eben nochmal doppelt so viel machen müssen, um irgendwie zu einem bestimmten Punkt hinzukommen. Und das ist, finde ich, auch was gar nicht so unwichtig ist. Wir sind natürlich schon viel weitergekommen in den letzten Jahren und hören jetzt auch ganz andere Leute und dürfen auch ganz andere Leute sehen und lesen und ich finde das total super. Aber wenn es jetzt darum geht, unter welch prekären Bedingungen sowas dann auch alles stattfinden muss, dann gibt es bestimmt auch viele Leute, die sehr viel zu sagen haben, die sehr viel zu schreiben haben und die da wirklich, wirklich eine Menge können, die dann aber eben von sich aus sagen, okay, es lohnt sich gar nicht und ich mache eh direkt was anderes und dadurch gehen einem dann auch talentierte Stimmen verloren und das ist einfach total schade.
Beziehungsweise kommen sie dann überhaupt nicht erst rein, so, das muss man ja auch sagen, also weil du hast eben jetzt gesagt, ja, einen Text schreiben lernen und sonst was, die Leute müssen ja aber auch schon noch Audioschnitt können, sie müssen irgendwie mit Video arbeiten können, sie müssen am besten noch vor der Kamera gut aussehen können und sowas und das sind alles Dinge, die habe ich wirklich mal in einem Gespräch mit einer im öffentlich-rechtlichen und relativ hochpositionierten Angestellten habe ich mal das alles mal gehört. So, die meinte, die müssen das alles schon irgendwie können, wenn sie da ankommen. Und ich so, ja, aber woher? Mit welcher Zeit, die sie vorher, also beziehungsweise wo soll das Geld herkommen für so viele Menschen? Das Nachwuchsproblem ist natürlich auch wahnsinnig groß. So, also ich sehe das auch tatsächlich irgendwie so, die Kollegin, die Gen Z-Kollegin, die ich irgendwie habe, so viele von denen, so, die werden nicht mehr so in diesen Job noch irgendwie so sich reinwursteln können, wie ich es jetzt zum Beispiel geschafft habe. Und auch ich habe es ja auch nur zu einem bestimmten Grad geschafft, sag ich mal so. Und da geht uns natürlich was verloren, nämlich tatsächlich einerseits die Stimmen dieser Jugend und andererseits der Anschluss auch an die Zielgruppen, die sie repräsentieren. So. Und natürlich ist das ein Problem einfach. Das ist ein maßgebliches Problem.
Du hast ja auch vorhin schon ein paar positive Beispiele genannt, beziehungsweise Möglichkeiten, wie das Ganze aussehen kann. Es ist natürlich jetzt in der Zeit, in der wir gerade leben, so, dass ja vieles dann auf die Einzelpersonen abgewälzt wird, also auch Arbeiten, die dann ja von oben eigentlich gemacht werden könnten, um dann den Leuten die Arbeit zu ermöglichen, die musikjournalistische Arbeit, so dass wir jetzt ja eben gerade, oder dass die Leute in dem Bereich ja dann auch noch 5 andere Jobs parallel haben müssen, 5 andere Dinge parallel können müssen und eben die Einstiegshürden sehr groß sind und dass das Ganze einfach immer schwieriger werden lässt. Und wenn dann eben jemand irgendwann aufgibt, dann steht halt eben die nächste idealistische Person da, die sagt so, jetzt versuchen wir es nochmal.
Also da muss ich tatsächlich auch zu sagen, ich habe gegen Ende letzten Jahres auch selber immer gesagt, das war wahrscheinlich das letzte Jahr, in dem ich über die Dinge, über die ich sprechen wollte, sprechen konnte, in der Art, wie ich über sie sprechen wollte. Auch ich habe das Gefühl, dass ich für mich als einzelner Journalist so ein bisschen das Feld der Zukunft so langsam verengt. Auch ich merke, dass, obwohl ich ein ziemlich großes Netzwerk eigentlich habe und mittlerweile vor allem als Hörfunkjournalist ziemlich aktiv bin, dass das alles nicht mehr ganz so gut klappt. Die Möglichkeiten, es wird immer schwieriger, halt irgendwo noch Texte zu landen. Es wird schwieriger, vor allem mit den Themen, die ich habe, halt auch wirklich immer noch wirklich laufend Geld reinzubekommen. Ich habe tatsächlich auch gar keine so fixen Jobs mehr, wie ich es früher hatte. Also früher hatte ich irgendwie, was weiß ich, da habe ich da eine Kolumne geschrieben, da wusste ich, da kommt irgendwie im Monat so und so viel rein. Hatte einfach mehr oder minder so einen Handshake-Deal mit irgendwelchen anderen Medien. So, ich liefere euch einmal im Monat irgendwie einen Text. So, das habe ich jetzt auch nicht mehr. Und dann habe ich jetzt dann manchmal auch so plötzlich meine Leerlaufphasen, wo 2 Wochen nichts funktioniert, wo ich sehr froh darüber bin, dass ich halt irgendwie auch andere Dinge mache, die mir das Ganze finanzieren können. Aber auch ich stelle mir die große Sinnfrage, werde ich tatsächlich zum Beispiel am Ende dieses Jahres noch wirklich im Brustton der Überzeugung sagen können, ja, ich bin Musikjournalist. Ich weiß es aktuell noch nicht, ehrlich gesagt. Natürlich mit meinen mittlerweile auch schon 38 Jahren frage ich mich, wie soll das alles denn nochmal weitergehen? Denn ja, wie gesagt, wir sehen durchaus eine Bewegung, die dazu führt, dass vor allem die Medien, die wirklich noch Geld haben, sich eigentlich auch schon längst diesem aufmerksamkeitsökonomischen Diktum unterworfen haben, nachdem vor allem die Klicks zählen oder das, was Abos bringt. Und da werden dann vor allem Musiksachen weggestrichen, zu Ungunsten der Ausgewogenheit des Angebotes, würde ich sagen. Aber es passiert definitiv, und auch selbst die Öffentlich-Rechtlichen sind nicht davor gefeit, dass sie nicht auch irgendwie die notwendigen Einkürzungen, die sie gerade machen müssen, also das ist nicht auf deren Mist gewachsen so, aber auch ein bisschen in der Hinsicht, ja, das wirkt sich auch darauf aus. So. Und deswegen auf individueller Ebene wie auch im Gesamten mache ich mir durchaus schon irgendwie Sorgen darum, wie es weitergehen soll. Frage mich, ob wir es noch mal schaffen, irgendwie was auf die Beine zu stellen, wie zum Beispiel Hearing Things oder andere Projekte, die vielleicht dann auch eben als Inkubatoren dienen können für Nachwuchsjournalistinnen, die nochmal neue Perspektiven reinbringen können, weil ich darüber eben gesprochen hatte, so, weil die müssen, es braucht für die Leute auch Ausbildung, und zwar die beste Ausbildung im Journalismus ist die Praxis, denn es ist kein Ausbildungsberuf, nicht wahr? Genau, und das ist das, was ich mir wünschen würde, irgendwie so, und da würde ich mir natürlich wünschen, auch wenn es immer so ein bisschen zu kurz gegriffen ist, irgendwie zu sagen, naja, das Publikum sollte auch irgendwie sich ein bisschen einbringen, so, ist natürlich auch gerade irgendwie wahnsinnig schwierig, aber wenn wir Wege finden könnten, dass irgendwie Journalismus und Publikum gemeinsam tatsächlich irgendwie neue Wege beschreitet, ich glaube, das wäre für mich wahnsinnig schön.
Ja, das wollte ich gerade sagen, wir waren auf so einer leicht hoffnungsvollen Ebene, dann hast du angefangen, dann waren wir wieder ganz unten und jetzt hast du aber noch den Turn so leicht nach oben wieder bekommen. Ja, genau, das wir haben es jetzt nochmal umdeuten dürfen jetzt zum Ende der Folge. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt, wie so eine Folge in 5 Jahren aussehen würde, muss ich sagen. Beziehungsweise werden wir vielleicht die kleineren Versuche so ein bisschen sehen, die wir dann aber auch nicht sterben lassen dürfen, sondern dass wir da dann eben auch wirklich nochmal unter die Arme greifen, um dann eben auch sagen zu können, ja, das kann auch funktionieren und man klopft da nicht den Leuten auf die Schulter, sondern unterstützt dann eben auch da, wo man kann. Und das muss es auch geben und das sollte es auch geben und es ist halt schade, dass die Relevanz in dem Sinne da ist, wenn wir das Wort jetzt mal so fassen, dass Interesse da ist, aber das Geld oder beziehungsweise so, wie das Geld aussehen soll, eben fehlt und man dann eben als Konsequenz nicht sagt, okay, wir versuchen es irgendwie anderweitig zu machen, weil wir das bewahren wollen, sondern als Konsequenz eben sagt, nee, wir streichen dann einfach. Und dass wir so ein bisschen davon wegkommen dürfen vielleicht auch, dass wir selber unser eigener Chef sein müssen, dass wir selber unsere eigene Brand sein müssen, sondern dass es vielleicht dann auch eben Strukturen gibt, in denen man das nicht nur lernen kann, wie du auch richtig gesagt hast, sondern in denen man das eben auch arbeiten und verwirklichen kann und nicht auch an andere Dinge denken muss. Und wenn sich dieser Berufsstand so sehr verändert, dass man aber, dass das eigentliche Schreiben und Arbeiten und Recherchieren und Interviewen und Aufsetzen und Themen suchen und sonst was alles, wenn das eigentlich der kleinste Teil des Jobs bleibt und man sich den Rest der Zeit um andere Dinge kümmern muss, dann ist klar, dass irgendwo die Qualität auf der Strecke bleibt und dass dann irgendwo auch der Fokus auf der Strecke bleibt. Und deswegen, ja.
Und nicht zuletzt ist Kultur per Definition etwas Kollektives. Und der Diskurs darum sollte auch kollektiv geführt werden. Das heißt, wenn wir alle als kleine Ich-AGs oder als im Gesamten als Gesellschaft der Singularitäten, um einen Soziologie-Blockbuster zu zitieren, das nur machen, dann ist das keine Kultur mehr. So, und dann ist es einfach nur sehr viel Noise und wenig Signal, würde ich behaupten.
Und wie es um die allgemeine Wertigkeit oder die, ja, wie soll man sagen, also wir erleben es ja auch in anderen Bereichen, was wo gestrichen wird in Richtung Kultur und ja, wo der Rotstift angesetzt wird und wo gesagt wird, dafür haben wir jetzt kein Geld, weil XYZ ist wichtiger und da lohnt sich ein zweiter Blick irgendwie dann doch immer mal wieder, weil ganz ohne können wir auf jeden Fall nicht. Das heißt auch, wir können nicht ohne einander nächstes Jahr, weil wir werden ja 2027 hoffentlich dann die nächste Folge zusammen aufnehmen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir das machen. Warum auch nicht? Du bist auf jeden Fall wieder eingeladen. Dankeschön für das kleine Jubiläum. Nee, Jubiläum sind ja 25 Jahre, sind ja 25 immer. Für das kleine, weiß ich nicht, für den Meilenstein.
Für den Meilenstein.
Fürs fünfte Mal,
ja. Fünfmal Track 17, ja. Ich freue mich auch immer sehr, hier dabei zu sein. Deswegen, alle, die gerade zuhören, müssen auch wissen, dass ich Christopher immer am Ende des Jahres irgendwie nerve mit, was machen wir denn als Thema fürs nächste Jahr? So. genau, ja. Ich hoffe, ich bin 2027 wieder dabei. Und danke auf jeden Fall dafür, dass ich es kann.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.